Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, zu unserem Jahresabschluss unserer besonderen Reihe mit dem Schwerpunkt Startup. Ich würde sagen, wir haben jetzt in dem ganzen Jahr unterschiedlichste Formen von Ausgründungen kennengelernt. Was wir auf jeden Fall mitnehmen nach einem Jahr ist, kein Startup glich nur ansatzweise dem anderen. Das ist schon sehr, sehr faszinierend, finde ich. Und heute haben wir auch irgendwo wieder eine kleine Premiere in diesem Jahr. Das ist das Jahr der Premieren gewesen. Wir haben nämlich eine Expertin zu Gast, aber wir sind heute mal nur zu zweit, du und ich quasi hier. Und du sitzt auch in der Schweiz, also wir gucken heute mal außerhalb der deutschen Grenzen, was da denn überhaupt so geht. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und hier heute zu Gast bist. Vielleicht magst du dich erstmal zu Beginn vorstellen. Hallo.
Hallo, ja, freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Leonie, 34 Jahre alt, wenn man das so sagen kann. Ursprünglich aus Deutschland, wie man vielleicht auch hört. Man hört keinen Schweizer Akzent oder so. Und bin im Rheinland aufgewachsen, das heißt in der Region Bonn, Aachen, zur Schule gegangen, ins Gymnasium. Da habe ich dann auch studiert in Aachen, habe da meinen PhD gemacht, also den Doktor, und bin dann für einen Postdoc an die ETH hier nach Zürich gekommen, wo ich jetzt immer noch bin, seit ungefähr 3,5 Jahren.
Und das heißt, innerhalb deiner Postdoc-Stelle entstand irgendwann die Idee für das Startup, was du uns heute vorstellst.
Ganz genau, so hat sich das entwickelt.
Richtig. Vielleicht magst du uns ja verraten, wo dein fachlicher Schwerpunkt liegt. Womit hast du dich vielleicht in deiner Promotion schon beschäftigt? Ist deine Postdoc-Stelle darauf noch aufbauend oder war das eigentlich dann was, ein ganz neues Thema? Wie war so der Weg dahin?
Genau, also ich habe Elektrotechnik in Aachen studiert und habe damals schon immer das Interesse für Medizintechnik gehabt. Also ich habe mir eigentlich das Studium angeguckt und habe gedacht, da gibt es ja einen Master in Medizintechnik und habe das dann auch wirklich gemacht. Also ich habe mich zwar im Bachelor ein bisschen anders vertieft, aber bin dann im Master eben auf die Vertiefung Biomedizintechnik gegangen, wo man viel auch medizinische Fächer hatte, aber auch diese Schnittstelle, diese interaktive Schnittstelle zwischen Mensch, Maschine in der Medizintechnik speziell eben behandelt hat. Und habe dann auch meine Masterarbeit in dem Bereich gemacht. Ich habe im Prinzip Signale im Herzen, also das EKG, simuliert und das auf einem Teststand laufen lassen und fand das Ganze so spannend, dass ich gedacht habe, okay, dann mache ich auch meinen Doktor in dem Feld, vor allem im Herzbereich. Das heißt, ich habe mich mit Signalen im Herzen also beschäftigt. Im Prinzip, wenn man sich so vorstellt, jeder kennt wahrscheinlich diese Waage, wo man sich draufstellt und dann wird die Körperzusammensetzung gemessen. Das heißt, es fließt so ein kleiner Strom durch den Körper und daraufhin kann man eben das Gewicht oder den Wasserhaushalt bestimmen. Das klappt so mehr oder weniger gut. Und das habe ich im Prinzip fürs Herz gemacht, weil ich das Volumen des Herzens bestimmen wollte. Das heißt, ich habe Herzpumpen, die schon da sind, equipped mit Sensorik, um das zu bestimmen. Das war so ein bisschen meine Doktorarbeit. Habe da viel simulativ gearbeitet, das heißt auch viel theoretisch, also elektrische Felder berechnet, sehr theoretisch irgendwo auch. Dann viele praktische Experimente dazu. Genau, und habe dann das abgeschlossen, hatte zwischendrin einen Austausch mit der ETH, auch einer Promotionsstudentin an der ETH, wo wir uns ausgetauscht haben. Die hat einen ähnlichen Fachbereich und habe so schon diese Connections an die ETH gehabt und hatte dann die Möglichkeit, eben für den Postdoc herzukommen, was allerdings ein bisschen in einem anderen Bereich war. Also grundsätzlich noch Medizintechnik. Aber es ging um Beatmungsgeräte, speziell Beatmungsgeräte für Low-Resource-Settings. Ich sage das immer so, ich weiß nicht genau, ob es einen schönen deutschen Begriff dafür gibt. Und das hatte sich in Corona entwickelt. Und das ist auch so ein bisschen das, was in Aachen entstanden ist. Also grundsätzlich haben viele Universitäten versucht, Beatmungsgeräte in Corona-Zeiten zu bauen. Und das war eben so ein bisschen, der Postdoc hat eben das Ganze zusammen behandelt.
Das ist jetzt auch wirklich das, wo du sagst, da ist mehr draus entstanden. Das haben wir in diesem Jahr auch kennengelernt. Also es gibt einen Weg, um zu gründen, ist tatsächlich eben in der Promotion einen Forschungsbereich sich zu erschließen, wo man das Gefühl hat, hier ist Potenzial, da kann ein Medizinprodukt am Ende daraus entstehen. Ich glaube, ich gründe nach der Promotion oder vielleicht auch schon währenddessen gehe ich die ersten Schritte an. Ich gründe dann aus oder eben jetzt in deinem Fall quasi in deiner Postdoc-Stelle kam quasi die Idee, da könnte eigentlich noch mehr draus werden und hier könnte ein ganzes Unternehmen draus entstehen. War das so eine Sache an deinem Lehrstuhl? Also wir haben dieses Jahr noch keine Person kennengelernt, die ganz alleine gegründet hat. Häufig ist man dann ja glücklicherweise doch ein zumindest schon kleines, aber feines Team. Oder warst du das, die quasi so den fachwissenschaftlichen Background hat und die sich dann weitere Personen mit jeweilig wichtiger Expertise so dazugesucht hat?
Nee, also das Ganze war ein Research-Projekt, was im Prinzip schon da war, wo eben jetzt zwei Postdocs beziehungsweise ein Postdoc eigentlich für eingestellt werden sollte. Und da haben dann aber zwei Postdocs sich drauf beworben, die dann beide genommen wurden. Und Thomas ist der andere Postdoc, ist eben dann auch mein Co-Founder geworden. Also wir haben dann zusammen erst das Ganze als Research-Projekt geleitet und sind dann irgendwann, ja, verreist und haben gesehen, dass es vielleicht mehr ist. Also ich vielleicht auch so ein bisschen dazu, man hat eine Technologie, findet die toll, denkt sich, ja, da könnte man vielleicht was draus machen. Das ist ja so ein bisschen wie die meisten tech-orientierten Startups eigentlich starten. Bei uns war es vielleicht ein bisschen anders. Also wir hatten zwar die Technologie, natürlich, aber bei mir war der ausschlaggebende Moment eigentlich die erste Reise nach Südafrika. Also das erste Mal 3 Wochen in Südafrika, wo wir wirklich in einem Setting waren, wo die eigentlichen Nutzer des Gerätes, vielleicht kommen wir da auch noch zu, dann auch sind. Und so hat sich auch das Startup insgesamt weiterentwickelt. Spoiler, wir machen das Beatmungsrät nicht mehr, sondern haben uns da auch umorientiert. Aber genau, so ist es ungefähr entstanden.
Ja, erzähl uns doch ein bisschen was dazu. Also zur Historie des Podcasts. Manche schalten ja dann auch einfach heute das erste Mal ein oder haben eben dieses Jahr verfolgt, aber davor nicht. Aber grundsätzlich geht es natürlich hier in dem Podcast immer noch auch um die Forschung, die dahinter steckt. Also nicht nur um deine Startup-Historie oder was das am Ende für ein Produkt ist und wo es zum Einsatz kommt, sondern welche Technologien da am Ende dahinter stecken. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen. Wir wissen jetzt, es geht um Beatmungsgeräte. Was habt ihr da entwickelt? Was war quasi die ursprüngliche Idee, mit der ihr dann nach Afrika gehen wolltet? Und dann gucken wir später einfach, warum ihr euch jetzt umorientiert habt.
Ja. Die ursprüngliche Idee war, dass wir eben gesehen haben, okay, in Corona-Zeiten, hier gibt es so viele Beatmungsgeräte. Der Markt in Europa ist überflutet. Aber es gibt Settings, wo eben diese Geräte nicht einfach, ja, zur Verfügung stehen. Und dementsprechend war die Idee, dass man eben ein kostengünstiges, aber gleichzeitig sehr hochperformantes Gerät, was eben genau die gleiche Performance liefert, wie eben auch hier Geräte, entwickelt. Und das Ganze sollte auf einem System basieren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es gibt manuelle Beatmungsbeutel. Das sind im Prinzip wie große Luftballons, mit denen man dann per Hand Beatmung macht. Die ganze Idee war eben, dass man diese Infrastruktur nutzt, weil sie im Prinzip schon dazu führt, dass man hygienisch schon das Setup hat, also die ganzen Schläuche, den Beutel an sich und dass man das eben automatisiert. Die Challenge dabei ist eben, dass man, wie ich meinte, diese hohe Performance eigentlich erreicht. Das heißt, es ging vor allem darum, Regelungsalgorithmen zu entwickeln, die mit einem Motor, die Pedals, also wir nennen das immer Pedals, das sind im Prinzip zwei, wie kann man das nennen, Schaufeln, die diesen Beatmungsbeutel dann zusammendrücken, die dann das betreiben. Dass man im Prinzip Volumen und Druck für die Beatmung dem Patienten zur Verfügung stellt. Und dabei muss man eben aufpassen, dass man nicht zu viel Volumen oder zu viel Druck gibt, weil das eben die Lunge auch nachhaltig zerstören kann. Und deswegen war es sehr wichtig, dass das eben geregelt wird. Das heißt, wir haben auch Größen gemessen und das Ganze dann eben genutzt. Also wir haben die Volumen und Druck gemessen am Patienten und konnten das nutzen, um dann das möglichst genau einzustellen für Patienten.
Sag mal, wir haben in dem ganzen Jahr immer wieder ja, ach, wie nenne ich es? Also ich will gar nicht Herausforderung sagen, aber den Schritt, dass es natürlich wichtig ist, gerade bei Medizinprodukten, wenn die auf den Markt gehen, dass sie eben ausreichend überprüft und ertestet wurden, weil es natürlich Produkte sind, die eben irgendwie mit dem Menschen zu tun haben. Das heißt, es kann nicht einfach irgendwas da rausgehen. Das ist für manche Unternehmen natürlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive manchmal auch herausfordernd, weil es vielleicht länger dauert, als man sich das wünscht. Aber im Grunde natürlich eine sehr, sehr wichtige oder ein sehr wichtiger Schritt, der einfach notwendig ist. Jetzt stelle ich mir das so vor, zu Corona-Zeiten war natürlich alles etwas dringender. Wie war das bei euch? Ihr habt es vorher auf jeden Fall an PatientInnen auch getestet, aber wie lief das ab? Wie schnell konntet ihr dann quasi, wie schnell hattet ihr am Ende wirklich das Produkt, was ihr gerne dann in die Anwendung gebracht hättet, habt?
Also wir haben im Endeffekt nie das Produkt gehabt, was wir zur Anwendung bringen können, weil eben genau diese regulatorischen Hürden da sind. Und wir haben es auch nie am Patienten getestet, das muss ich auch dazu sagen. Wir hatten eine, ja, Testlunge zur Verfügung, mit der wir das sehr gut testen konnten. Das heißt, alle Tests wurden im Prinzip darauf, ja, gemacht. Und die Idee war, dass das regulatorisch eben zugelassen wird, weil es ähnlich ist zu anderen Geräten. Das heißt, wenn man zeigen kann, dass man ähnlich performt wie andere, kann man eben auch zeigen, dass es regulatorisch sicher ist. In Corona-Zeiten und am Anfang des Projektes, da war ich eben noch nicht hier an der ETH. Da gab es Emergency-Richtlinien. Da hat man sich dran orientiert. Aber dann haben auch schnell, also wurde schnell festgestellt, dass im Prinzip das nicht ausreicht, um wirklich langfristig zugelassen zu werden. Um wirklich ein Produkt zu haben, was dann am Patienten auf dem Markt eben funktionieren kann.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Tick mehr in die Anwendung. Dadurch, dass wir im Podcast so viele unterschiedliche medizinische Schwerpunkte kennenlernen. Du hast natürlich jetzt, also ich glaube, dass wir uns alle etwas darunter vorstellen können, wofür Beatmungsgeräte auch gerade primär während der Corona-Zeit genutzt wurden. Aber vielleicht magst du trotzdem noch mal ein bisschen was dazu sagen, wofür werden Beatmungsgeräte genutzt, was wären potenzielle Anwendungsbereiche noch daneben gewesen und warum ist es vielleicht auch immer noch so wichtig, dass es eben auch in Ländern einen Bedarf gibt, der gerade aktuell so nicht gedeckelt ist, weil es eben von den Kosten so gar nicht möglich ist. Aber auch wenn die Pandemie gar nicht mehr so präsent ist, werden die Situationen sich ja trotz dessen nicht geändert haben vor Ort. Gehe ich mal von aus.
Ja, also es gibt super viele Situationen, in denen Beatmungsgeräte verschiedenster Arten angewendet werden. Also es gibt Transportbeatmungsgeräte, die sind für den Notfall gedacht. Das heißt, man kann sich vielleicht so ein bisschen daran erinnern, im Erste-Hilfe-Kurs gibt man im Prinzip die Herz-Lungen-Massage und dabei gibt man ja immer zwischendurch auch Beatmung für den Menschen, der eben gerade umgefallen ist beispielsweise. Das heißt, da würde auch ein Beatmungsgerät genutzt werden. Und dann beispielsweise jemand ist in Anästhesie, das heißt, wird eine Operation gemacht. Das ist dann zwar noch eine andere Form eines Beatmungsgerätes, weil man eben auch die Narkosemittel mitgibt. Aber im Endeffekt ist auch da Beatmung notwendig, weil ohne Atmung kann man im Prinzip nicht leben. Das heißt, der Körper braucht Sauerstoff, der Körper muss CO2 abatmen, um zu funktionieren auf Dauer. Und deswegen ist es wirklich ein Notfallgerät, um eben das Leben weiterführen zu können, in Notfallsituationen zum Beispiel.
Wie war denn bei euch dann der Schritt? Also ich weiß, dass wir Anfang des Jahres schon mal in der Kontaktanbahnung waren und gesagt haben, Mensch, das ist ein super cooles Thema und auch irgendwie ganz anders als so die Startups, die hier in Deutschland entstehen und ihren Fokus ja auch auf den deutschen Markt erstmal legen. Jetzt ist es Ende des Jahres und wir sprechen miteinander und es hat sich was getan und du hast erzählt, am Ende kam es nie zu dem Produkt, was ihr euch erstmal vorgestellt habt, aber ihr seid gegründet. Du hast einen Co-Founder, das heißt, es wird ein Produkt geben. Was ist denn jetzt das finale Produkt?
Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Also wir sind eben mit der Idee, dass dieses Beatmungsgerät kostengünstig einfach zu auch maintainen, also die Reparatur einfach ist, dass es einfach zu bedienen ist und eben nicht so viel Overhead hat, wie jetzt Beatmungsgeräte, die eben auf dem Markt sind, sind wir eben in das Ganze gestartet. Und sind das erste Mal nach Südafrika, ich glaube 2023 22 glaube ich sogar im Januar oder so, geflogen und haben dort das Beatmungsgerät mitgenommen, weil wir eben von unseren Usern, wie man das als gutes Startup oder zumindest auf dem Weg zum Startup macht, dass man Feedback möchte. Das heißt, wie gut funktioniert das? Also ohne an Patienten das anzuschließen, aber einfach Usability. Also wie gut kann man mit dem Gerät umgehen? Ist das einfach? So wie wir uns das eben vorgestellt hatten. Und drumherum haben wir, weil wir eben nicht nur was von den Menschen haben wollten, sondern auch was mitbringen wollten, haben wir einen Trainingskurs organisiert. Das heißt, wir haben mit südafrikanischen Trainern Kontakt aufgenommen und haben einen 3-Tages-Kurs, der um Beatmung und alles drumherum, Notfall, ging, organisiert, gesponsert und haben gesehen, wie krass einfach dieser Effekt von diesem Trainingskurs auf die Leute vor Ort war. Also es ist nicht so, dass sie das nicht können. Das sind ausgebildete Ärztinnen und Ärzte. Aber es ist einfach so, dass in den Settings, wenn man sehr weit draußen ist, man sieht alles. Da kommen alle möglichen Patienten, die irgendwie eine Vergiftung haben, einen Stangenbiss oder super krank sind. Und jeden Tag muss man im Prinzip mit neuen Dingen sich auseinandersetzen. Und man kennt das ja vielleicht auch vom Erste-Hilfe-Kurs. Man hat ihn einmal gemacht vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Und man erinnert sich dann eben nicht mehr daran, wie genau ging das jetzt nochmal. Und dieses Training hatte so einen Confident-Boost. Also die Ärztinnen und Ärzte haben danach wirklich alle möglichen Prozedere gemacht und das hat uns irgendwie zu denken gegeben. Und wir haben gedacht, aber wir können halt diesen Trainer nicht immer da hinbringen. Erstens ist er immer ausgebucht. Zweitens teuer für die Menschen vor Ort. Und dementsprechend haben wir vor Ort dann auch wirklich geschaut, hey, wie können wir das ändern? Was können wir machen? Und dann hat es eigentlich so angefangen, dass wir, und wir hatten das immer schon in unserem Ökosystem, Training muss irgendwie dabei sein, dass wir uns überlegt haben, wie können wir denn eigentlich kurze Trainingssessions, die aber praktisch auch irgendwie veranlagt sind, mitbringen. Und das eben kontinuierlich. Das war so ein bisschen wie das entstanden
und dann
ist.
Habt ihr jetzt aber final ein Training? Ich gehe jetzt natürlich davon aus, klar, es ist schon so, dass auch in Südafrika digitale Möglichkeiten da sind, aber wahrscheinlich auch ein Tick erschwerter, als es jetzt vielleicht hier für ÄrztInnen der Fall ist. Das muss aber wahrscheinlich schon so die Mindestbarriere sein, dass man eben irgendwo einen digitalen Zugang hat, um dann an diesem Training teilnehmen zu können.
Genau. Also wir haben dann angefangen eben erstmal, das war dann auch ein kleines Forschungsprojekt eigentlich, dass wir diese Trainings, das waren dann wirklich ganz einfache, wir nennen es immer clickable PDFs, mit denen wir angefangen haben, wo wir einfach nur ausgetestet haben, wie funktioniert es überhaupt. Das heißt, jemand hatte ein Handy und hat dann auf dem Handy das Training durchklicken können und die anderen im Raum angeleitet. Und die Idee ist wirklich, dass man keinen professionellen Trainer braucht, sondern jeder kann Trainer werden mit unserer App. Das heißt, das ist so die Idee dahinter. Und gleichzeitig haben wir gesehen, okay, das ist jetzt für Beatmung gut, dass wir das haben. Aber es gibt noch so viele andere Richtungen, also grundsätzlich Notfallmedizin, Anästhesie, Mother and Child, also wirklich viele, viele Richtungen, wo eigentlich dieses Training krass genutzt wird oder gebraucht wird vor allem, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich können wir uns nicht nur auf Beatmung fokussieren. Und gleichzeitig war es dann eben auch so, dass regulatorisch für uns als kleines Startup das eine extreme Hürde war, das alleine zu machen mit dem Beatmungsgerät. Das heißt, die reine Dokumentation, die man machen muss, um dann am Ende ein CE-Zeichen zu bekommen, medizinisches, ist enorm. Also die medizinische Device Regulation, MDR, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr auch schon mal im Podcast darüber geredet, ist eben extrem umfangreich, gerade für kleine Startups. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, als Startup muss man sich irgendwie auch fokussieren. Und dementsprechend fokussieren wir uns auf das Training, weil wir einfach den Impact und den direkten, wirklich das direkte, die Scalability, also die Skalierbarkeit viel direkter sehen.
Ich habe ganz viele Fragen, aber ich versuche es mal ein bisschen zu koordinieren, um nochmal ein bisschen für mich den Ablauf klarer zu verstehen. Seid ihr quasi schon gegründet gewesen, noch mit dem Vorhaben des physischen Beatmungsgeräts und dann wahrscheinlich wie viele hier auch im Podcast über Förderung, entweder Forschungsförderung oder so Startup-Förderung, gerade auch im Tech-Bereich und habt dann quasi schon als gegründetes Startup festgestellt, eigentlich haben wir da ein ganz anderes Konzept und das zu verfolgen ist für uns an der Stelle viel sinnvoller.
Also wir hatten schon gegründet, da war der Plan noch beatmungsgerät. Also wir hatten, wie gesagt, immer das Training war schon dabei als Ökosystem und eben aber mehr spezifiziert auf Beatmung selber und nicht so prinzipiell. Und haben auch schon unser Quality Management System aufgesetzt. Wir haben da schon dran gearbeitet. Wir waren auch Research Grants, aber auch, hier gibt es auch viele Foundations. Also das Schweizer Ökosystem ist recht gut. Das heißt, da haben wir gerade angefangen und haben dann auch Workshops mit regulatorischen Partnern gemacht und so weiter und so fort. Und haben da festgestellt, dass dann auch das Risiko regulatorisch und dann auch investmenttechnisch recht groß ist bei einem Beatmungsgerät, weil einem niemand von Anfang an bestätigen kann, ob man klinische Studien machen muss oder nicht. Das heißt, man arbeitet 3 Jahre lang an einem Gerät beispielsweise, bringt es zu dem Punkt, wo man es zertifizieren kann, wo man die technische Dokumentation fertig hat und dann entscheidet jemand darüber, jetzt muss er aber noch klinische Studien machen. Und das ist für ein Startup rein investmenttechnisch eine Katastrophe, weil man kann nicht planen. Also Zeit und Geld, das ist schwierig. Dann kam eben noch dieser Uptake im Training, sodass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir eigentlich für das Business, aber auch für uns, für den Impact, den wir eben skalieren wollen, jetzt uns voll auf das Training fokussieren.
Und fahrt ihr momentan, also mehrgleisig, so wie ich es verstanden habe, ja sowieso im Hinblick darauf, dass ihr sagt, wir haben jetzt hier ein Training, aber es bietet sich noch in so vielen anderen Bereichen an und es werden mehrere unterschiedliche Trainings möglich sein. Aber verfolgt ihr auch noch weiter das physische Beatmungsgerät und sagt, wenn es dann irgendwann soweit ist, ist das quasi noch ein weit. Also jetzt sind wir eigentlich schon im Zukunftsteil, das ist immer erst in Folge 2, aber jetzt gerade kam mir der Gedanke, ist es quasi so abgeschlossen für euch, dass ihr sagt, nee, so ein Startup braucht ja immer auch irgendwo ein USP oder auch so einen Fokus, dass man das Startup besser irgendwie greifen kann. Habt ihr gesagt, bevor wir uns zu breit aufstellen, fokussieren wir uns jetzt erstmal und das sind nur die Trainings oder läuft es so mehr oder weniger parallel?
Nee, also wir haben klar den Fokus auf das Training gesetzt. Ich meine, die Technologie ist da. Wenn irgendwelche großen Partner noch kämen, kann man noch mal reden. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Also gerade als Startup muss man sich eben fokussieren. Das ist so das, was jeder Coach einem eigentlich mitgibt, dass man da seine Nische findet. Und ich glaube, das hat jetzt auch relativ gut geklappt für uns. Und ja, das macht total Sinn, weil man hat einfach auch nur limitierte Ressourcen. Also unser Team ist auch nicht groß. Wir sind eben die 2 Co-Founder. Wir haben noch einen Mediziner hier vom Universitätsspital in Zürich, eine Trainerin aus Südafrika und Developer, die mit uns arbeiten. Aber dementsprechend, muss man das eben auch gut einteilen.
Zumal, jetzt kommen wir zur nächsten Frage, du wahrscheinlich ja auch immer noch deine Stelle hast, oder? Also bist du jetzt so voll und du schüttelst schon den Kopf. Okay, das heißt, du bist jetzt voll und ganz Unternehmerin.
Genau, ich bin 100% am Startup, was nicht heißt, dass man 100% verdient, aber also da volle Kanne. Ich glaube, anders kann man es auch kaum machen, wenn man wirklich was erreichen möchte. Also ich glaube, irgendwann muss man sich entscheiden, ob man den akademischen Weg geht oder nicht und dementsprechend sich dann eben eine Richtung aussuchen. Weil ich glaube, beides gleichzeitig ist doch recht schwierig. Also es kommt vielleicht ein bisschen aufs Produkt drauf an, weil welche, die sehr im sehr frühen Stadium sind, auch forschungstechnisch, da geht das vielleicht noch, dass man dann beides gleichzeitig macht, aber irgendwann würde ich zumindest empfehlen, dass man dann sich für eine Sache entscheidet.
Ja, wir hatten jetzt im November ein Startup, beziehungsweise ein Unternehmen, die sind seit 9 Jahren schon am Markt, machen aber immer wieder ganz enge Kooperationen mit der Universität, um da eben auch irgendwie, natürlich würde ich sagen, auch ein bisschen zu profitieren von den vorhandenen Strukturen, die eben dann Forschung unterstützen und eher unterstützen und da dann aber mit einem Unternehmen zusammen natürlich noch mehr dann gleich vielleicht in die Praxis gehen können, in die Anwendung. Genau. Okay, spannend. Also du hast nicht mehr die Postdoc-Stelle, sondern Unternehmerin mit deinem Co-Founder zusammen, Vollzeit. Jetzt haben wir gesagt, eine große Herausforderung waren eben irgendwie die Regulatorien, weshalb es dann nicht zum physischen Produkt gekommen ist. Du hast jetzt auch natürlich die Komponente Finanzierung angesprochen. Was waren denn so so Herausforderungen neben den zweien? Oder sagst du, das sind schon die zwei eigentlich essentiellen gewesen, warum wir dann einfach gesagt haben, nein?
Das sind schon die essentiellen Punkte. Also ich meine, das ist immer ein Henne-Ei-Problem im Endeffekt. Also wenn man eben sehr lange braucht, um eine Markt, also im Markt dann zu sein, dann wird man eben Schwierigkeiten haben, einen Investor zu finden. Andererseits haben wir halt auch noch den Impact-Fokus und haben uns halt viel mit Afrika, waren in Südafrika, in Kenia, in Tansania, in Ghana und haben uns die Settings angeschaut, hat eben mit verschiedensten Settings beschäftigt. Und auch das ist, muss man ja leider sagen, immer noch vorurteilbehaftet. Das heißt, auch Investoren schrecken eventuell vor Märkten zurück, wo die Kaufkraft noch nicht so ist wie jetzt vielleicht bei uns. Das heißt, das kommt sicherlich noch zusätzlich hinzu. Genau. Und gerade bei einem physischen Produkt ist das dann noch etwas komplizierter.
Mich juckt's die ganze Zeit unter den Fingern. Wir haben das relativ viel noch vor unserer Startup-Spezialisierung gehabt, dass wir einfach gesagt haben, zu Forschung ist es super wichtig, gerade bei interdisziplinärer Forschung, dass beispielsweise IngenieurInnen eben auch in eine medizinische Anwendung reingehen, um auch wirklich greifen zu können, wofür sie was sich wie überlegen können. Und du hast ja jetzt erzählt, dass ihr wirklich viel auch gereist seid, eben vor Ort wart, um zu schauen, also nicht nur, wie ist es in der medizinischen Anwendung hier, sondern wie ist die Situation vor Ort, was brauchen die Leute überhaupt und was funktioniert am besten? War das schon in dem Schritt als Unternehmerin oder hattet ihr die Möglichkeit tatsächlich auch noch in der Postdoc-Stelle?
Das war noch im Forschungsprojekt. Das heißt, genau, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Also auch, wenn man Forschung betreibt, immer mit den Leuten sprechen, die es vielleicht nutzen werden. Ich finde, also mein Studiengang beziehungsweise dann meine Vertiefung eigentlich viel Anwendung, also mit der Medizin oder mit der Medizintechnik. Trotzdem ist auch so Doktor immer noch sehr theoretisch. Obwohl es halt viele Experimente, viele Forschungen und sowas gab, aber schon alleine von da bis zum Produkt oder bis zu etwas zu kommen, was dann wirklich einen Unterschied macht, das ist doch echt noch ein weiter Weg. Und ich habe das, also Mein Co-Founder Thomas, der hatte das ganz krass, weil er sich wirklich nur theoretisch im Doktor beschäftigt hat. Für ihn ist es eine ganz andere Welt jetzt. Also wenn man wirklich sich mit Leuten beschäftigt und schaut, hey, was ist denn eigentlich euer Problem? Und dann macht man eine Hypothese, vielleicht läuft man damit gegen die Wand, dann geht man wieder zurück und fragt nochmal. Und dann kommt die nächste Hypothese, also natürlich nicht kopflos, aber ja, man muss eben irgendwo anfangen und eigentlich wirklich mit den Leuten sprechen und das gerade auch in unterschiedlichen Settings und nicht nur in seiner Bubble, also wirklich aus der Komfortzone mal rauskommen, kann ich eigentlich nur empfehlen. Man kann nur Gutes erleben.
Du kannst ja mal erzählen, wie das so für dich war oder ob du so einen besonderen Moment auch hattest. Es ist ja dann auch einfach nicht nur ein erwartbares, also weil du ja auch gesagt hast, es ist vielleicht ein Markt, wo nicht unbedingt so eine starke Kaufkraft dahinter steckt. Es sind ja aber auch ganz andere kulturelle Hintergründe und wahrscheinlich auch ganz andere Grundausbildungen, Studium dahinter. Und ich stelle mir das total spannend vor, alleine das irgendwie zu erschließen. Wo sind Unterschiede? Wo kann man vor Ort lernen, was kann man selber eben mitnehmen und nicht nur an Erkenntnis, wie ich das Produkt selbst verbessern könnte, sondern wie die ihren Alltag bestreiten. Also es ist ja auf einer sowohl unternehmerischen Perspektive natürlich sehr, sehr wichtig, aber ich glaube auch menschlich einfach eine total spannende Erfahrung. Also
ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer froh, dass ich diesen Postdoc angefangen habe, gerade wegen diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also wirklich die Reisen in die Settings und der Unterschied zu einer touristischen Reise ist einfach, man ist in einem Krankenhaus und man sieht, da ist ein Loch in der Decke. Da tropft es runter, da fliegt ein Vogel rein, irgendwie so. Aber die Leute sind trotzdem auch glücklich. Also natürlich, warum auch nicht? Die machen halt alles möglich, was in dem Setting eben möglich ist. Und ich finde, da noch zu unterstützen mit Tools oder ja Lösungen, die halt dann vielleicht ein bisschen das Kleine noch anheben weiter, das finde ich irgendwie, das macht einfach Spaß. Und die Menschen sind sehr offen, auch kritisch, was ich auch gut finde, weil ja, kann ja nicht jeder kommen und irgendeine Lösung vorbeibringen, sondern ja, das ist wirklich ein guter Austausch. Und das war uns auch von Anfang an wichtig, dass wir Leute im Team haben, die eben auch aus den Settings kommen. Das heißt, Mara zum Beispiel aus Südafrika, unsere Trainerin, mit der ich ganz eng zusammenarbeite, das ist immer wichtig, ihre Meinung dazu zu hören, was geht nicht. Genau, und von daher, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich hatte so einen Moment nach 3 Wochen Südafrika, wo ich wirklich das erste Mal da war, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich muss man das mit dem Startup versuchen und eigentlich muss das aufhören, nur ein Forschungsprojekt zu sein, sondern man muss da wirklich was draus machen. Das war wirklich nach dieser längeren Zeit vor Ort, plötzlich kam es einfach dann. Aber ja, es macht Spaß. Es ist natürlich auch anstrengend, immer so viel unterwegs zu sein. Also ich glaube, dieses Jahr war ich 2-mal in Südafrika, 1-mal in Kenia. Nächste Woche fliege ich nach Sambia. Dementsprechend, das ist schon einiges. Aber irgendwie lernt man jedes Mal neu. Und ja, es ist auch ganz schön, weil hier ist es gerade nicht so gutes Wetter. Und das ist so 30 Grad und Sonne. Ja, freue ich mich ein bisschen drauf.
Ach, also ich finde es voll schön, wenn es für dich auch wie so ein Impuls und eine Verstärkung war, weil was wir auch auf jeden Fall in diesem Jahr gelernt haben, so euphorisch es sich anfühlt, ein Medizinprodukt zu entwickeln oder generell ein Produkt zu haben, was jetzt hier in dem Podcast speziell irgendwo Menschen helfen kann oder generell so euphorisch es ist, ein Unternehmen zu gründen im ersten Moment. Es ist dann doch auch wirklich unfassbar herausfordernd und ich glaube, am Ende bin ich davon überzeugt, schaffen es die Startups, die einfach so sehr hinter ihren Produkten stehen und da so passioniert auch dabei sind, dass sie eben genauso wie ihr jetzt beispielsweise die Entscheidung treffen konntet, wir werden jetzt hier nicht irgendwas aufgeben, was vielleicht auch herausfordernder ist, sondern wir schauen, wie wir das Produkt so anpassen können, dass wir aber in die Anwendung gehen können. Und dann ist es eben das Konzept des Trainings. Also das ist, glaube ich, total wichtig. Wir hören hier immer wieder, dass die meisten als Motivation eben sehen, dass sie am Ende etwas erschaffen, was Menschen hilft. Und ich glaube, dass könnt ihr wahrscheinlich nur unter euch nachempfinden, aber ich stelle mir das total schön vor, diese Motivation, gerade wenn man eben wirklich in Kontakt mit Leuten ist und dann eben auch sieht, dass es geholfen hat. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl.
Ja, also ich meine, aus der technischen Perspektive Elektrotechnik studiert und ich wollte auch keine Medizin studieren oder ich konnte es auch nicht, weil ich nicht den NC dazu gehabt hätte, aber irgendwie jetzt meine technischen Fähigkeiten zumindest zu nutzen oder mein analytisches Denken, um dann was zu erschaffen, was eben, ja, wie du schon sagst, einen Impact hat, das ist eben das Coole daran. Und ich glaube, es gehört natürlich auch noch extrem viel Glück und die richtige Zeit zum richtigen Ort und was weiß ich alles dazu, damit es dann erfolgreich wird. Also von daher, da müssen wir noch ein bisschen Daumen drücken. Aber ja, ich glaube, die Motivation ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Zum Training zurück. Vorhin meintest du, grundsätzlich habt ihr jetzt quasi etwas erschaffen, was dazu anleiten soll, dass die TrainerInnen vor Ort wiederum das weitergeben können. Ist das richtig oder ist es quasi wie so eine digitale Fortbildung, die alle oder jegliches medizinische Personal machen kann, was in die Konfrontation kommt, Beatmungsgeräte anzuwenden?
Ja und nein. Also es gibt im Prinzip die App, die jeden zum Trainer macht, kann man auch so sagen. Also das heißt, im Endeffekt hat man eine Anleitung, also man kann sich das als interaktive Checklist mit Bildern, mit Sound und allem vorstellen, wo ein medizinisches Szenario durchgespielt wird. Also im Endeffekt versucht man eine Situation zu kreieren, also man nennt das Ganze eigentlich Simulationstraining, das ist der Goldstandard, wo man normalerweise in große Simulationszentren geht, wo dann total tolle Puppen sind, die sehr realistisch sind. Das Ganze ist natürlich extrem teuer und kann man eben nicht mal einfach mitnehmen. Dementsprechend ist das eben in unserer App alles reingepackt in klein. Also wir nennen das halt Low-Fidelity-Simulationstraining, was eben kurze, interaktive Sessions ermöglicht, wo dann von Kollegin zu Kollege trainiert werden kann. Das heißt, die professionellen Trainer müssen eigentlich nicht mehr vor Ort sein. Und das Ganze wird eben durch AI natürlich zu dem Use Case, also zu dem Kontext zugeschnitten. Das heißt, wir nutzen, das sind da die gleichen Prinzipien, die wir vorher auch beim Beatmungsgerät verfolgt haben. Wir möchten es eigentlich für die Settings zuschneiden. Das heißt, wir nutzen die medizinischen Leitlinien beispielsweise, die vor Ort sind, oder Standard Operating Procedures, das ist so klassisch, sind auch im Prinzip Checklisten, wie Leute verschiedene Prozeduren im Krankenhaus performen sollen. Wir nutzen das Equipment, was vor Ort zur Verfügung steht. Wenn jetzt beispielsweise einer keinen CT-Scanner hat, dann wird das eben auch nicht vorgeschlagen als Option im Training. Und das Ganze wird dann, ist ein Input zu unserer AI und die AI generiert dann einen Case, der eben passend für das Level der Teilnehmer ist, aber auch eben für den Use Case vor Ort. Also wie genau ist das Settings und passt das eben
da rein?
Ich stelle
mir das total umfangreich in der Erhebung der Daten vor. Also weil ihr ja wirklich speziell recherchieren müsst und ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, in einem Land ist es gleich oder es ist dann schon in Unterschiede in den jeweiligen Regionen und das werdet ihr ja alles berücksichtigen.
Also im Endeffekt kann man sagen, jedes Krankenhaus ist unterschiedlich. Das ist auch selbst hier so. Also wir haben auch Piloten in der Schweiz, weil wir hier unser Research Hub haben. Das heißt, mit dem Universitätsspital arbeiten wir halt auch zusammen. Und wir sehen, dass ja auch hier jedes Setting wirklich anders ist. Das Gute ist, dass die User im Prinzip das selber eingeben können. Das heißt, sie können eigentlich alles, was sie haben, als Information zur Verfügung stellen. Das ist so die Idee. Und daraufhin wird dann eben ein Modul mit mehreren Trainingsszenarien generiert werden.
Und dann seid ihr jetzt aber dabei, quasi zu schauen, welche weiteren medizinischen Anwendungsbereiche wären eigentlich noch vonnöten. Du meintest, grundsätzlich ist es wahrscheinlich nahezu unerschöpflich, weil man sich immer wieder neue Settings erschließen kann. Aber so die ersten, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr gesagt, die, wo ihr das Gefühl habt, da ist es am notwendigsten, da ist es am wichtigsten, dass es da in irgendeiner Form Trainings gibt? Oder habt ihr gesagt, die sind irgendwie am kompatibelsten mit dem bisherigen Vorgehen, das würde ganz gut passen? Wie habt ihr euch das erschlossen?
Genau, wir sind aktuell in einer Pilotenphase. Das heißt, wir testen eben genau diese verschiedenen Settings aus. Also wo funktioniert es, wo funktioniert es vielleicht nicht? Und haben da auch schon in Südafrika einiges gemacht, hier in der Schweiz, wie ich schon gesagt habe, auch einfach um zu sehen, okay, wo sind eigentlich die Schnittmengen und wo nicht. Und typischerweise haben wir halt mit Notfallmedizin angefangen, weil das so klassisch auch im Simulationstraining ist. Schauen uns jetzt aber auch andere Bereiche an, also wirklich Pflege, ob man da auch Prozesse irgendwie trainieren kann. Aber alles, was eben vor Ort für die Leute relevant ist. Und da sind verschiedene Piloten, die wir jetzt eben angehen, um zu testen, ob das eben für die funktioniert. In dem
du hast ja
Setup.
Gesagt, du oder ihr habt im Team noch einen Mediziner. Ist das sozusagen da eure höchste Expertise, mit dem ihr das Ganze erörtert? Oder geht ihr wirklich in den Austausch mit jeder Klinik vor Ort, die eben mit euch das auch testet?
Also das auf jeden Fall. Also wir gehen auf jeden Fall in den Austausch mit den einzelnen Piloten. Also ich glaube, sonst würde man einfach nichts davon lernen, dass man sie überhaupt macht. Aber natürlich ist es auch immer wichtig, einen Mediziner im Team zu haben und unsere Trainerin in Südafrika, die auch eben eine Notfallsanitäterin ist. Das heißt, sie kennt sich auch extrem aus. Sie gibt auch diese Kurse vor Ort, also Mehrtageskurse und weiß eben auch, worauf es ankommt, um so ein Szenario so zu gestalten, dass es dann auch einen Lerneffekt hat. Also das ist ja auch der Anspruch, dass man am Ende wirklich nicht nur eine Liste abarbeitet, sondern dass man auch schaut, okay, jetzt wurde was nicht gemacht, aber warum wurde das denn nicht gemacht? Ja. Liegt es daran, dass wir nicht gut kommuniziert haben im Team, dass irgendwelche Rollen nicht klar waren? Und diese ganzen Sachen müssen eben mit dekodiert werden eigentlich in unserer AI-Engine, dass das am Ende ein Training ist, was eben auch
das eine ist ja
führt.
Für mich, irgendwo rauszugehen, das Produkt vorzustellen, um überhaupt Leute zu finden, die an diesem Pilotprojekt mit teilnehmen. Und je mehr, desto besser natürlich. Aber für mich ist die andere, irgendwo in meinem Kopf deutlich komplexere Sache, eben die Settings wirklich genau so zu gestalten, wie sie dann für die jeweiligen TeilnehmerInnen am sinnvollsten sind. Und das finde ich wirklich unfassbar komplex. Aber das Gute ist ja, dass es eben AI-gestützt ist und dadurch dann auch eine Datenbank entsteht, die lernt immer und immer und immer weiter. Und wahrscheinlich ist es dann wirklich so, dass es immer schneller auch zu Doppelungen kommt, da einfach immer mehr diese Datenbank ab einem gewissen Punkt auch greift.
Genau, also im Endeffekt kann man sich vorstellen, die Krankenhäuser wissen ja am besten selber, wo sie ihre Schwächen haben, welche Fälle am meisten reinkommen. Also in Südafrika eben der klassisch Schlangenbiss wird man eben nicht in Europa trainieren beispielsweise. Oder dass man, wenn jemand mit Fieber kommt, auf HIV testet oder solche Dinge. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass sie ein Tool an die Hand kriegen, wo sie selber auch eine gewisse Flexibilität haben. Das heißt, es ist auch immer gefragt, hey, ich möchte das auch anpassen können. Das heißt, im Endeffekt machen wir einen Vorschlag, der statt 3 Stunden pro Training vielleicht 2 Minuten dauert. Und mit dem kann man dann weitergehen. Aber es zeigt sich auch, dass es eigentlich schon immer sehr nah dran ist. Und ja, wie du schon sagst, je mehr Feedback wir eigentlich einsammeln, desto besser wird es natürlich, dass es dann auch besser passt, ja, für den Kontext.
Ist es denn so, also für euch jetzt aus unternehmerischer Perspektive, habe ich mir jetzt gedacht, klar, ist natürlich super, wenn man das einmal quasi schon verkauft hat, im Sinne von, die Leute haben dieses Training einmal gemacht und es dann refreshed. Aber eigentlich ist ja wahrscheinlich Sinn und Zweck zu sagen, das hat eine Regelmäßigkeit. Also das ist quasi wie eine App, die ich, weiß ich nicht, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Vierteljahr nutze, um das immer wieder zu aktualisieren, mein Wissen, oder eben um weitere Trainings zu machen. Es wird ja, Sinn und Ziel wird ja sein, dass man nicht sagt, okay, wie bei einer Fahrschulprüfung, ich habe das jetzt einmal alles durchlernt, ich habe da meine grünen Haken bekommen, jetzt kann ich in die Prüfung und dann war es das, so nach dem Motto. Und das gucke ich mir ja leider Gottes nicht mehr wieder an, obwohl es vielleicht auch keine so schlechte Idee wäre. Aber wie ist da euer Vorgehen?
Was aktuell eben gemacht wird, das nennt sich Continuous Medical Education Points. Das muss auch hier in Europa eingesammelt werden von Medizinern. Das muss auch eigentlich fast überall auf der Welt. Leute müssen sich weiterbilden. Das heißt, es gibt auch einen gewissen Anreiz dazu, solche Kurse zu besuchen. Die In-Person-Kurse sind eben dann einmal im Jahr für 3 Tage. Und wir wollen eben versuchen, dass dieses Wissen nicht komplett verloren geht dazwischen, indem wir, wie du schon sagtest, eben kontinuierlich Trainings anbieten. Das heißt, es sind kürzere Trainings, es ist vielleicht 1-2 Mal die Woche und man kann eigentlich ja immer weiter generieren. Also man kann immer einen neuen Case finden, der vielleicht ein bisschen anders ist, der ein bisschen interessanter wird. Was auch so ein bisschen das Feedback von Trainern ist, ja, manchmal geht mir auch einfach die Kreativität aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch für einen Fall vielleicht zeigen kann in einem Beispiel, wenn ich ein Training anbiete. Das heißt, da sind wir eben irgendwo mit der AI auch kreativ und können die Leute zum Denken anregen. Und es soll dann eben schon so sein, dass medizinisches Training insofern revolutioniert wird, dass man wirklich kontinuierlich praktische kleine Sessions immer wieder in den Alltag eingliedern kann. Man muss nicht irgendwo hinfahren, um vor Ort ein großes Training zu machen. Das kann man sicher auch noch, das ist auch sicher cool. Aber wenn man diese Healthcare-Systeme eigentlich ja Stück für Stück verbessern möchte, dann muss man kontinuierlich arbeiten. Das ist zumindest unsere Meinung. Und da sind die digitalen Lösungen halt einfach das, was am einfachsten ist, um wirklich so Hürden auch wegzunehmen, um einfach, sagen wir jetzt mal per Knopfdruck, ein Curriculum zu erstellen, wo man dann verschiedene Trainings angeboten bekommt.
Ja, ist ja deutlich niedrigschwelliger.
Genau.
Jetzt gerade hast du ja gesagt, theoretisch können jetzt alle, die wollen, dadurch selber Trainer, Trainerin werden. Also es ist quasi so, ich durchlaufe das und danach kann ich das aber auch genauso vermitteln und bekomme auch Hilfestellung mit an die Hand, wie ich es vermitteln kann.
Genau, also im Endeffekt kann man auch jetzt schon, also man muss nicht vorher einen großen Train-the-Trainer-Kurs machen, sondern man kann mit seinem Kollegen, seiner Kollegin, das ist ja auch vielleicht niederschwelliger, indem man eben nicht jetzt den Senior neben sich stehen hat, der immer über die Schulter guckt, kann man sich sagen, hey, lass uns doch mal Herzmassage üben, also Cardiac Arrest, Herzstillstand. Lass uns doch mal kurz 15 Minuten hinsetzen und dann machen wir das kurz zu zweit, in dem Fall. Und dann wird man im Prinzip abgefragt. Also wir hatten das auch am Universitätsspital, wo es um Spinalanästhesie geht. Das ist eben das beim Kaiserschnitt beispielsweise, das kennt man, dass man eben eine Narkose kriegt. Und da muss man eben auch bestimmte Schritte befolgen, damit das vernünftig ist. Und da hat auch eine den etwas älteren Assistenzarzt angeleitet. Sie hatte das Prozedere noch nie gemacht, konnte ihm aber im Prinzip die Hilfestellung geben, die er brauchte, um das Ganze durchzuführen. Und danach haben sie gewechselt und dann konnte sie eigentlich schon durch den Effekt, dass sie es nur beobachtet hatte, relativ viele Schritte schon auch genauso durchführen, ohne dass ihr jemals gezeigt wurde, wie man das Prozedere überhaupt macht. Also natürlich soll es nicht komplett das Training von jetzt einem Senior ersetzen, aber es führt natürlich auch dazu, dass man einen gewissen Standard einführt. Ja. Das heißt, nicht jeder, der jetzt über einem steht, sagt einfach, nee, so machen wir das hier aber nicht. Sondern es gibt dann eben die klassischen, die Leitlinien oder die Standard Operating Procedures, die in dem Krankenhaus zur Verfügung stehen. Und dann kann aber jeder sagen, aber ja, das ist ja auf unseren Dokumenten, wie wir das machen. Oder das ist das neueste Research Paper, was da gerade mit integriert wurde. Also das ist auch so ein bisschen die Sicherheit, die man vielleicht jungen Ärztinnen und Ärzten gibt. Und gerade in Afrika ist es eben so, dass die junge Bevölkerung extrem anwächst und es kommen immer mehr junge Leute. Die Alten, es gibt halt vielleicht gar keinen Senior im Krankenhaus, der einem irgendwas beibringen könnte. Das heißt, das ist einfach wirklich als Unterstützung gedacht. Und wir sagen immer, wir nutzen AI, um Healthcare Professionals zu enhancen und nicht um sie zu replacen. Also wirklich denen eigentlich ein Tool an die Hand gibt, dass sie besser werden in dem, was sie tun, ohne dass man sie eben ersetzt, weil irgendwie ist eine medizinische Komponente immer noch was Menschliches. Also man möchte ja auch vielleicht dann Zeit schaffen, damit eben dann die persönliche Beratung vielleicht länger ist. Und jeder kennt das vielleicht beim Arzt oder der Ärztin, dass es echt teilweise wirklich 5 Minuten ist, die man irgendwas erzählt bekommt. Und ich glaube, wenn man das Training zur Verfügung stellt, damit die Leute eben dann wieder Zeit haben, weil sie es eben können und nicht in solchen Situationen so ja, Stress haben. Ja, das ist eben die Idee dahinter.
Ja, vielleicht unterhalten wir uns in der nächsten Folge nochmal mehr zum Umgang mit AI. Ich glaube, wir hatten das mal Anfang des Jahres, wo wir gesagt haben oder wo ich gefragt habe, wie ist das denn eigentlich in der medizinischen Anwendung? Ich kenne es natürlich nur hier so aus dem allgemeinen gesellschaftlichen, was man so mitbekommt. Also viele sind dem aufgeschlossen, viele sind dem skeptisch gegenüber. Wir hatten neulich erst wieder ein Familienessen, da kam dann der Spruch, oh, was da noch alles auf uns zukommt, da fürchtet es mich. Wo ich mich dann gleich präpariert habe, in eine total konstruktive Diskussion zu gehen. Aber das ist natürlich hier jetzt gerade so, was ich in Deutschland mitbekomme. Jetzt finde ich es natürlich schon auch spannend zu erfahren, wie das vielleicht in anderen Ländern ist, ob das da einfacher angenommen wird oder ob da eine Skepsis ist oder ob das vielleicht sogar herausfordernder ist. Aber das nehmen wir einfach mit in Teil Nummer 2. Und auch wenn wir uns heute schon sehr mit potenziellen weiteren Anwendungen beschäftigt haben, erzählst du uns natürlich beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr, wo sie die Vision ist, wo ihr hingehen wollt. Wir haben jetzt heute über den Fokus Afrika gesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche auf der Welt, die man wahrscheinlich auch erschließen könnte. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob Datenschutz irgendwie ein herausforderndes Thema ist. Du wirst uns das in der nächsten Folge erzählen. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Für alle
sehr
unsere
gerne.
ZuhörerInnen da draußen, falls ihr jetzt an der Stelle noch Fragen habt oder sagt, boah, Leonie, das klingt so spannend, ich würde gerne mal ein Praktikum bei euch machen oder ich habe da irgendwie noch 1-2 Ideen, vielleicht findest du die ja total inspirierend, dann dürft ihr natürlich Leonie gerne kontaktieren. Ihr findet die Kontaktdaten in den Shownotes. Bei allen anderen Fragen, wie immer, die Kontaktdaten vom VDE oder der DGBMT auch in den Shownotes. Und natürlich verlinke ich eure Unternehmensseite auch, damit eben alle da sich nochmal durchstöbern können und schauen können, wie kann das denn aussehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne, besinnliche Weihnachtszeit, die ja jetzt ansteht. Du hast bald Sonne, wir frieren dann hier und können uns quasi nur mit der Besinnlichkeit ein bisschen den Dezember schön machen. Aber genau, wir hören uns erstmal in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.